Schon viele haben es unternommen, einen Bericht über all das abzufassen, was sich unter uns ereignet und erfüllt hat. Dabei hielten sie sich an die Überlieferung derer, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes waren. Nun habe ich mich entschlossen, allem von Grund auf sorgfältig nachzugehen, um es für dich, hochverehrter Theophilus, der Reihe nach aufzuschreiben. So kannst du dich von der Zuverlässigkeit der Lehre überzeugen, in der du unterwiesen wurdest. In jener Zeit kehrte Jesus erfüllt von der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück, und die Kunde von ihm verbreitete sich in der ganzen Gegend. Er lehrte in den Synagogen und wurde von allen gepriesen. So kam er auch nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und ging, wie gewohnt, am Sabbat in die Synagoge. Als er aufstand, um aus der Schrift vorzulesen, reichte man ihm das Buch des Propheten Jesaja. Er schlug das Buch auf und fand die Stelle, wo es heißt: Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine gute Nachricht bringe, damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Blinden das Augenlicht, damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe. Dann schloss er das Buch, gab es dem Synagogendiener und setzte sich. Die Augen aller in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Da begann er ihnen darzulegen: Heute hat sich das Schriftwort, das ihr eben gehört habt, erfüllt. Der Leib, von dem in der Lesung die Rede war, ein mächtiges Wort bei Paulus, er hat hässliche Seiten. Der Leib, das ist die Kirche, das sind wir, verschiedene Körperteile, die alle zusammenspielen müssen. Und wir haben jetzt erfahren, schwarz auf weiß, wie wenig gut dieser Leib funktioniert hat. Niemand schaut gern in den Abgrund, aber wegschauen geht auch nicht mehr. Und wir können nicht nur sagen, die Verantwortlichen, da haben wir sofort wieder Buhmänner, Bischöfe, Erzbischöfe, ehemalige Päpste. Und gleichzeitig müssen wir uns vor dem warnen, was Annette Schavan, die frühere Botschafterin beim Heiligen Stuhl, Insolvenzrhetorik nennt. Nur noch Schreckliches sehen, denn wir haben ein Programm. Und das ist das Evangelium des heutigen Sonntags, der Anfang des Lukas-Evangeliums, eine Programmansage. Bei Johannes ist es der Prolog, ein theologisch dichter, ein poetischer Text in klassischem Griechisch. Lukas macht nach Vorbemerkungen den Anfang in Nazareth, in der Synagoge. Jesus, ein frommer Jude, wohin geht er am Schabbat? Natürlich in die Synagoge. Manche bezeichnen diese Stelle als seine Primiz. Am kommenden Sonntag werden wir hören, wie die Zuhörerinnen und Zuhörer auf seine Auslegung reagiert haben. Aber präludiert wird diese lukanische Programmansage von Bemerkungen, die zunächst ganz allgemein erscheinen. Es geht um die Frage der Zuverlässigkeit dessen, was dann folgt. Stimmen die Quellen? Sind sie authentisch? Sind sie vertrauenswürdig? Die Quellen, kurz, glaube ich, glauben wir, was da aufgeschrieben wurde, um weitererzählt zu werden. Es ist gut, sich die Fragen dann und wann auch zu stellen. Und unser Glaube besteht ja nicht aus abstrakten Sätzen oder Lehren. Wir glauben nicht in erster Linie an Sätze, die wir für mehr oder weniger wahr halten. Wir glauben alle, weil wir gelernt haben, dem Zeugnis anderer zu trauen, auf andere zu hören, weil sie uns als zuverlässig, als echt, als wahr erscheinen. Am Anfang steht immer das Zeugnis von Augenzeugen, die berichtet haben. Andere haben das aufgeschrieben, daraus sind Evangelien entstanden. Vier von ihnen hat die Kirche für authentisch, für kanonisch erklärt und aus ihnen erfahren wir vom Leben und Wirken Jesu. Aber kein einziges Evangelium kann alles über ihn sagen und Tauftheologie. Wir schreiben mit unseren Glaubensgeschichten heute, Jahrhunderte später, dieses Leben Jesu weiter, weil wir uns Christen nennen, weil wir auf Jesus, den Christus, getauft sind, seine Gesinnung aufnehmen, seinen Weg weitergehen wollen. Mehr oder weniger gut, manchmal auch sehr schlecht, wie dieses Gutachten zeigt. Ich habe zwei Sätze von Karl Rahner schon oft hier zitiert. Sie stammen von 1937 und 1943, sie bedeuten mir viel. Ich denke, in einer Jesuitenkirche sind Wiederholungsübungen gestattet. Der erste Satz: Im Christentum, das heißt in Jesus Christus, hat der lebendige, persönliche Gott den Menschen angeredet. Und damit können wir Fragen verbinden. Fühle ich mich angesprochen? Erschrecke ich darüber, dass Gott spricht? Und kann ich glauben, dass Gott ein Wort für mich hat? Dass er sich in Jesus von Nazareth einmalig und unüberbietbar gezeigt hat, so wie er ist, und dass das für mich heute eine Bedeutung hat, im Hier und Jetzt, könnte andere Fragen geben. Das zweite Rahner-Zitat: Das Christentum ist zuerst und zuletzt Christus selbst. Es ist im Tiefsten nicht eine Summe von Lehren und Gesetzen, von Dogmen und Vorschriften, sondern eine Wirklichkeit, die da ist, die immer aufs Neue in unserem Leben gegenwärtig wird. Christus ist der geschichtliche, fleischgewordene Heilswille Gottes. Christus, eine Wirklichkeit, die in unserem Leben gegenwärtig wird, gegenwärtig werden kann. Und das ist ja fast ein Antitoxin, ein Mutmachersatz gegen alles Krisengerede und gegen das Dunkle und Hässliche, das wir in der Kirche auch sehen müssen, wollen, wenn wir nicht weiter die Augen verschließen. Viel Unbehagen an der Kirche und ihren Vertretern entzündet sich an Missständen, zu Recht. Da gibt es nichts zu beschönigen. Aber noch einmal, verfallen wir nicht einer Insolvenzrhetorik. Es geht alles den Bach hinunter. Dann geben wir die Botschaft Jesu preis. Wie leicht vergessen wir, es geht zuerst und zuletzt um Jesus, den wir als den Messias bekennen, als Erlöser, als Heiland, als Retter. Wer das bekennt, wer das glaubt, geht nicht leichtfertig über anderes hinweg. Aber diese Rückbesinnung hilft doch auch, dass wir nicht nur in den Chor der Schwarzseher einstimmen und nur noch jammern. Mir hilft das. Die Frage lautet: Bin ich darauf gefasst? Bin ich darauf eingestellt, dass auch mir diese Worte der Heiligen Schrift gelten? Nicht nur als historisches Dokument, das keine Lebens- und schon gar keine Glaubensrelevanz für heute, für mein Leben hätte. Es geht wieder und wieder darum, einem Wort zu trauen, das ich höre. Vielleicht ist ein Lebenswort darunter, vielleicht ist für mich das Lebenswort darunter. Das ist die Einladung. Und deswegen ist dieser Anfang des Lukas-Evangeliums, den wir nur einmal im Jahr hören, eine Programmansage. Und das wird im zweiten Teil dieses Evangeliums fast in einer Art Fünf-Punkte-Programm deutlich, in denen uns Jesus erschließt, wie Leben gelingen kann, könnte. Ein erster Punkt, er verkündet den Armen eine frohe Botschaft, eine frohmachende Botschaft, die nicht bestehende Zustände sofort verändert, die aber zum Leben ermutigt, Vertrauen weckt, Angst nimmt, Jesus heilt und ermutigt. Ein zweiter Punkt, er spricht den Gefangenen die Entlassung zu. Er ermutigt dazu, dass wir uns nicht gegenseitig bekämpfen, bekriegen, auch in der Kirche, auch als Kirche. Friede soll sich ausbreiten und um den müssen wir beten. Wir können ihn nicht machen. Ein dritter Punkt, Jesus öffnet Menschen die Augen. Menschen, deren Augen blind geworden sind vor Leid, vor Wut, vor Tränen oder vor Frust. Und wir brauchen die Augen vor der eigenen Wahrheit nicht zu verschließen. Es tut weh, ja, aber wir dürfen auch nicht wegschauen. Lernen wir es mit der Hilfe von Jesus. Ein vierter Punkt, Jesus befreit Menschen von ihrer Not und ihnen sagt er Heilung zu. Er berührt sie, er schaut sie an. Und erinnern wir uns an das, was Kardinal Marx in verschiedenen Zusammenhängen in der letzten Zeit gesagt hat. Was heißt das, wenn Kirche, die ein Raum des Heils sein soll, zum Raum des Unheils geworden ist? Wenn sie Wunden schlägt, die lebenslang nachwirken, schauen wir auf Jesus. Er sagt Heilung zu. Er holt Verletzte in die Mitte. Und der fünfte Punkt, Jesus ruft ein Gnadenjahr, ein Jubeljahr aus. Das heißt, Schuld ist vergeben, Barmherzigkeit zählt, Hoffnung wird neu stark in den Herzen der Menschen. Wir können uns vergeben, wir können anderen vergeben, weil Gott in Jesus uns längst schon Vergebung erwirkt hat. Aber verziehen, verzeiht werden kann mir nur, wenn ich zu meiner Schuld stehe, die ja Folgen hat für andere. Heute, im Hier und Jetzt, hic et nunc, so formulierte es Lukas, erfüllt sich diese Botschaft, weil Jesus da ist. Das galt damals, es gilt auch für uns. Es gilt nicht nur für die unmittelbaren Augenzeugen, die Jesus in der Synagoge von Nazareth erlebt haben. Das gilt auch uns, wenn wir die Botschaft Jesu glaubend annehmen. Dann bricht Heil an, dann bricht meine Befreiung an, sonst ist das nur ein historischer Text. Und das ist sozusagen der christliche Lackmustest. Kann ich glauben? Kann ich darauf vertrauen, mein Leben als Christin und Christ auf dieser Schrift aufzubauen, die von einer Person spricht? Kann ich darauf vertrauen, dass Gott mir in Jesus etwas zu sagen hat, wieder und wieder, damit mein Leben, mein konkretes, mein alltägliches Leben ein wenig von dem abbildet oder widerspiegelt, was wir den Geist Jesu, was wir die Gesinnung Jesu nennen. Oder, wieder einmal mit Papst Franziskus, auch das eine Wiederholung, anders denken, anders reden, anders handeln, Zeugen eines anderen Handelns zu werden. Das ist Christsein. Amen.